So, ein großes Vorrecht ist es, heute hier zu sein, und ich heiße euch alle herzlich willkommen an diesem schönen Ostersonntag 2019. Und heute ist was ganz Besonderes, heute ist es ein Familiengottesdienst, das heißt, wir haben volles Haus und vor allem auch, weil natürlich all die Kinder auch heute da sind, die ganz Kleinen auch, ihr seid heute auch da, das ist voll schön, das freut mich ganz arg, und die etwas Ältesten sind auch da, und also alle Generationen versammelt, ganz wunderbar. Herzlich willkommen im Namen von Jesus, unserem Herrn. Und heute feiern ganz, ganz viele Christen das Osterfest. Ja? Wer von euch mag denn Ostern? Wer mag Ostern von euch? Ja? Ich habe auch so eine schöne Folie noch mitgebracht, wo man so ein bisschen das auch sieht, was denn so immer an Ostern vielen Leuten wichtig ist. Lass mal kurz gucken, ob man die hinkriegen. Ja, so ein bisschen sieht man das. Was ist denn da so im Hintergrund auf diesem Bild drauf? Kannst du das sehen? Was ist denn da drauf? Da dahinter, wie sieht denn das aus? Sieht nach Ostereiern aus, oder? Ja, okay. Ich mag Ostern auch. Als ich noch ganz klein war, da habe ich Ostern auch schon gemocht. Aber ich habe es anders gemocht, als ich es heute mag. Ich habe noch ein Bild, und dann kannst du mal raten, warum ich Ostern immer gemocht habe. Ja, wegen was? Was kriegst du an Ostern? Was gibt's da?
Osterhase.
Osterhase, ja. Und aus was ist der? Aus Holz?
Schoko.
Aus Schoko, genau. Also, bei mir war das damals auch die Schokolade, und zwar im Überfluss. Davon gab es sonst nie so viel wie an Ostern. Also, ganz klar. Vielleicht wisst ihr aber noch was über Ostern. Was ist denn an Ostern? Jetzt haben wir gesagt, was ist so toll an Ostern? Was ist denn so wichtig an Ostern? Weiß das jemand? Weißt du das? Weißt du das?
Jesus ist aufgestanden.
Jesus ist aufgestanden, genau. Er ist auferstanden, sagt man auch. Das stimmt. Genau, der ist auferstanden. Aber weißt du was? Nicht jeder weiß, was das bedeutet. Was heißt denn das? Da gibt es sogar in der Bibel jemanden, der hat es auch gefragt. Können wir mit Markus, die Erwachsenen, wenn sie wollen. Jeder kann mal auch hingucken. Ansonsten müsst ihr einfach nach vorne schauen. Schaut mal, selbst die Jünger von Jesus, die haben es nicht gewusst. Ich lese das mal in Markus, was die gesagt haben. Die waren mit Jesus auf einem Berg, und dann sind sie wieder runtergestiegen. Und dann haben die sich unterhalten. Und dann haben die Jünger gesagt, heißt es in Markus 9, als sie vom Berg herabstiegen, gebot Jesus ihnen, niemand zu erzählen, was sie da jetzt gesehen haben. Nicht bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und jetzt haben sie das Wort, das Jesus zu ihnen gesagt hat, festgehalten, aber sie haben sich untereinander besprochen und haben sich gefragt, was ist denn das, aus den Toten auferstehen? Das haben die nicht gewusst. Haben die nicht verstanden. Haben die nicht gewusst. Ist interessant, gell? Das haben die sich gefragt. Das ist keine Schande. Wenn du also auch fragst, was heißt das, aus den Toten auferstehen, ja, muss man fragen, was das bedeutet. Also es heißt, das bedeutet, obwohl Jesus gestorben ist für uns, ist er wieder lebendig geworden. Genau, er ist wieder lebendig geworden. Ist es was jeder kann?
Nein, niemand.
Kann niemand eigentlich, gell? Eigentlich geht es nicht. Aber wie ist das dann gegangen? Wie hat es funktioniert? Guck mal, wenn was kaputt geht, ich habe da noch ein Bild mitgebracht, ist dir schon mal ein Teller runtergefallen? Wem ist schon mal ein Teller runtergefallen? Alle Erwachsenen, keine Kinder, ja, sehr gut. Doch, nee, alle. Teller, Glas, schon mal runtergefallen? Ja, natürlich. Wenn was kaputt geht, kann man das reparieren? Kann man sowas kleben manchmal? Ja, nee, nicht bei dir und bei euch nicht, oder? Aber ja, manchmal. Manchmal kann man es kleben, wahrscheinlich. Aber ganz ehrlich, wenn man was repariert, wie will man reparieren, wenn jemand gestorben ist? Wie geht denn das? Kann man das auch kleben?
Nein.
Das kann man nicht kleben, oder? Nee. Manchmal oder gar nie. Kann man eigentlich nicht kleben, geht nicht. Also wir Menschen können das nicht reparieren, wenn jemand gestorben ist. Aber es gibt einen, der kann auch das reparieren. Wer kann das?
Jesus,
Gott kann das, gell? Genau. Aber wie genau hat Gott es gemacht? Und warum? Warum hat er Jesus repariert? Warum ist Jesus wieder lebendig geworden? Warum eigentlich? Und ist es für dich auch was Besonderes, dass Jesus wieder lebendig geworden ist? Für wen ist es was Besonderes? Ich mache bitte wieder ein Handzeichen, ja. Ja, sehr gut. Ganz wenige, die nicht hochgehen. Also, gucken wir mal, ob wir in der Bibel was finden dazu, was da steht. Warum das denn überhaupt so passiert ist. Also, warum ist Jesus lebendig geworden wieder? Das kann doch eigentlich keiner. Es sei denn, Gott will das. Wenn Gott was will, dann passiert es auch, auf jeden Fall. Bei Gott ist es dann nicht unmöglich. Und dass Jesus wieder lebendig geworden ist, das hat Gott so gewollt. Und ich lese jetzt auch mal was dazu. In Apostelgeschichte 2 lese ich im Vers 22 was. Da haben ganz viele in Jerusalem was gehört. Da hat man zu ihnen geredet. Die Jünger haben gesagt, Männer von Israel, hört jetzt die Worte Jesu. Der Nazaräer, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn bei euch getan hat. Das wisst ihr selber. Dieser Mann, der nach bestimmtem Beschluss und nach Kenntnis Gottes hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt. Er ist wieder lebendig geworden, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Also Gott hat es gewollt, dass Jesus wieder lebendig wird. Ich lese noch was anderes, da sieht man es auch wieder. Gott wollte das, dass Jesus wieder lebendig wird. Deswegen ist es passiert. Matthäus 16 lese ich geschwind. Matthäus 16, 21. Da hat Jesus irgendwann angefangen, seinen Jüngern zu zeigen, dass er mal nach Jerusalem gehen muss und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden muss. Er muss, ja, es ist traurig, ich weiß, aber das Auferstehen ist nicht traurig, das ist gut. Also, er musste auferstehen. Das wollte Gott so. Das war das Erste. So, das Zweite ist, ganz ehrlich, wisst ihr, wer ist Jesus? Ist nur ein Mensch? Oder wer ist Jesus? Wer weiß das? Von den Kindern? Boah, Jesus ist auch Gott. Wie kann Gott sterben und dann tot bleiben? Das kann ja auch nicht sein, oder? Kann nicht sein. Dass Jesus stirbt und dann tot bleiben soll, das geht eigentlich gar nicht. Warum denn? Weil der Tod ist was, das passiert nur jemandem, an dem ganz viel Sünde klebt. Ja, wie so ein Bepper. Hast schon mal einen Bepper auf dir drauf gemacht da vorne, so ein Sticker? Nur an jemand, wo Sünde dran klebt, sagt die Bibel, der muss dann wirklich sterben, da gibt es dann Tod. Ich lese es mal im Römerbrief. Darum, wie durch einen Menschen, da ist der Adam gemeint, und wie die Eva zusammen, glaube ich, gell, wie die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Also, Tod gibt es nur, wo Sünde ist. Und wenn Sünde an mir klebt, dann kommt der Tod irgendwann auch zu mir. So ist es. So steht es drin. Ich lese noch was im 1. Korinther 15. Da heißt es auch nochmal, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, Jesus, ne? Der Erstling der Entschlafenen, der Gestorbenen. Denn da er durch einen Menschen, das ist wieder Adam, der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Und weil Jesus das getan hat, das ist schon einfach wunderbar. An Jesus klebt nur meine Sünde. Von wem von uns klebt die Sünde an Jesus am Kreuz? Ja, mit dem Handzeichen. Ja, wer jetzt sehr mutig ist, sagt, meine klebt nicht an ihm. Ne? Also, warum war Jesus überhaupt tot? Ha, für uns war er tot. Der war nicht wegen sich selber tot. Der war nicht, seine eigene Sünde hat nicht in ihm geklebt. Deswegen ist er nicht gestorben, sondern wegen unserer. Und weil er selber keine hatte, deswegen konnte er nicht tot bleiben. Das ging gar nicht. Ich lese nochmal in Apostelgeschichte. Der Tod hat den Jesus nicht halten können. Das konnte der gar nicht. Apostelgeschichte 2, 24. Gott hat Jesus auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Und jetzt kommt's. Wie es denn nicht möglich war, dass der Tod ihn halten würde. Jesus konnte gar nicht festgehalten werden vom Tod. Das ging gar nicht. Verrückt, oder? So, jetzt drittens. Jesus ist wieder lebendig geworden, damit alle Kinder Gottes auch mal wieder lebendig werden können. Jesus hat das Auferstehen vorgemacht. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, heißt es. Ich lese mal im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 18. Jesus ist auch das Haupt der Gemeinde, heißt es da. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Das heißt, er macht etwas zuerst und dann machen es wir, die Kinder Gottes, nach. Ich lese auch nochmal in 1. Korinther nochmal, damit es nochmal klar ist. 1. Korinther 15, 22 fange ich an. Denn wie in Adam alle sterben, wegen der Sünde, so werden in Jesus Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus und dann die, welche Christus gehören, wenn Christus wiederkommt. Also, weil Jesus das wirklich gemacht hat, wirklich lebendig geworden ist, deswegen können wir auch glauben, dass es stimmt, dass wir auch lebendig werden, dass Gott die Kraft hat, auch uns lebendig zu machen. Ich lese nochmal was, und zwar im Kolosserbrief im Kapitel 2. Ganz, ganz toll, muss man sagen. 2, Vers 13. Das, da heißt es euch, und das spricht er zu uns allen, zu den Kindern und Erwachsenen, euch, heißt es da, euch, die ihr tot wart in euren Sünden und in der Unreinheit eures Fleisches, Unbeschnittenheit des Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit Jesus, mit ihm, indem er uns alle Sünden vergeben hat. Ist ja komisch, wir sind noch gar nicht gestorben, aber wir sind schon lebendig. Das ist auch gut, würde ich sagen, sehr gut. Ja. Und eines Tages, weil noch sieht man das nicht, dass wir anders lebendig sind als andere, eines Tages wird es ganz, ganz klar werden, dass wir so anders sind. Eines Tages, wenn wir mit diesem Leben fertig sind, werden wir auch wieder mit auferstehen, genau wie Jesus wieder lebendig geworden ist. Das ist auch im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 12. Da heißt es, wir sind eigentlich, wenn wir Jesus kennen, mit ihm quasi begraben und in ihm, mit ihm werden wir auferweckt durch unseren Glauben an diese Kraft Gottes, mit der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Also, ganz, ganz toll. Und dazu gibt es noch ganz viele andere Gründe, warum Jesus wieder lebendig geworden ist. Einen sage ich noch, weil Jesus Gott selber ist. Ganz einfach. Der kann sich das einfach wieder nehmen, lebendig zu werden. Das kann echt überhaupt niemand eigentlich, würde ich mal sagen. Gehen wir in Johannes, Kapitel 10, Vers 17 lese ich. Da heißt es, Jesus sagt, deshalb liebt mich mein Vater, sagt er, weil ich mein Leben hinlege, ich lasse es, ich höre das auf, um es mir wieder zu nehmen. Aber ich kann das nicht. Aber wenn ich mein Leben jetzt lasse und dann nehme ich, das kann ich mir nicht nehmen. Niemand nimmt es von mir, sagt Jesus. Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich lasse es von mir selbst. Ich habe die Vollmacht, ich habe die Kraft, mein Leben abzugeben und ich habe Vollmacht, es wieder mir auch zu nehmen. Also ganz toll. Deswegen ist Jesus wieder lebendig geworden. Und jetzt bin ich aber gespannt, ob ihr dann eine Antwort auf die Frage jetzt habt. Wie kannst denn du die gleiche Auferstehung haben wie Jesus? Wie geht es? Was muss man denn, was gibt's denn da, was muss man machen, dass man genau wie Jesus aufersteht am Ende? Weiß das jemand, Kinder, wisst ihr das? Wer steht denn am Ende wieder auf und wird lebendig in Jesus? Nur jemand, der, ist egal wer, oder nur jemand, der sagt, ich mag Jesus oder ich glaube an Jesus, oder wie ist das? Wer wird lebendig wieder? Wir. Wir, weil wir an ihn glauben, gell? Genau wie Jesus vom Tod nicht festgehalten werden kann, so kannst du auch nicht vom Tod festgehalten werden, wenn du in Jesus drin bist. Du kennst es vielleicht, oder? Hast schon mal gehört? Wenn du vorstellst, dass Jesus ein Buch ist und jedes der Kinder Gottes ist eine Seite von diesem schönen Buch und Jesus ist der Buchdeckel, der, jetzt bist du, sagen wir mal hier, das ist jetzt hier eins unserer Kinder oder einer von uns und wir glauben an Jesus, dann sind wir hier drin, in Jesus, verborgen. Und jetzt, der Tod kann Jesus nicht festhalten. Der kann das Buch nicht festhalten. Jetzt bist du da drin. Kann er dich dann festhalten? Kann er nicht. Aber wenn er das Buch nicht festhalten kann, dann kann er dich da auch nicht rausholen und festhalten, oder? Kann er nicht. Nö, kann er nicht. Und ich zeige dir mal, dass die Bibel das auch sagt. 1. Korinther 15, ne? Gehen wir mal kurz rein. 1. Korinther 15, 15,22 lese ich geschwind. Denn wenn, wie in Adam alle gestorben sind, so werden auch in Christus, in Jesus, in ihm drin, alle lebendig gemacht werden. Und weißt du was? Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du schon jetzt in deinem Herzen drin auferstanden. Bist noch gar nicht gestorben, aber in deinem Herzen bist du schon auferstanden. Das lesen wir nämlich jetzt auch nochmal. Du bist schon jetzt lebendig. Ich gehe nochmal in Kolosser 2, Vers 13. Und euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit des Fleisches, hat er lebendig gemacht. Das ist schon passiert. Das ist schon fertig. Schon frei. Habe ich noch ein bisschen ihr Bild. Das sieht so nach Gefängnis aus. Da kannst du dir vorstellen, der Tod kann dich nicht festhalten. Das ist, wie wenn du in einem Gefängnis bist, aber man kann die Tür nicht abschließen. Ja? Das heißt, du kannst da raus. Ja? Ist gut, oder? Die Tür ist offen. Steckt ein Schlüssel, aber hat keiner rumgedreht. Hat jemand aufgemacht. Ist gut, oder? Also ich finde es ganz arg toll. Und jetzt sind wir schon, ohne dass die Leute um uns herum das wissen, sind wir hier drin. Da bist du drin. Wie so eine Seite in dem Buch bist du hier drin. Kann man nicht sehen noch, oder? Sieht man von außen nicht. So, aber eines Tages, sagt das Wort Gottes, sagt, eines Tages wird es rauskommen, wer da drin ist und wer nicht. Und eines Tages wird es offenbar, wer wir im Herzen wirklich sind. Und da lese ich nochmal im Kolosserbrief, Kapitel 3. Da heißt es, Kapitel 3, ab Vers 1, wir, die mit dem Christus auferweckt worden sind, mit Jesus im Herzen. Jetzt suchen wir das, was oben ist, suchen wir nach Jesus zur Rechten Gottes. Wir sollen über das nachdenken, was droben ist, was im Himmel ist, was himmlisch ist und nicht das, was auf der Erde um uns herum ist. Nicht so sehr über die Osterschokolade nachdenken, sondern warum wir die heute überhaupt kriegen. Das ist was Tolles. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen, versteckelt mit dem Jesus in Gott. Wenn der Christus, der Jesus, euer Leben geoffenbart wird, also gezeigt wird, eines Tages kommt es, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden, und zwar in Herrlichkeit. Es wird ganz toll, ganz am Ende aller Tage wird jemand dieses Buch, wo ich jetzt sage, jetzt denk mal, das sei Jesus, das wird jemand aufmachen und er wird sich zeigen, oh, guck mal, da war ich ja du drin und ihr wart auch drin und ich war auch drin. Ganz, ganz wunderbar. Ganz wunderbar. So, jetzt eine Frage an alle. Die Auferstehung, dass Jesus wieder lebendig geworden ist, ist es wichtig dafür, dass wir Kinder Gottes sind? Ist es wichtig für unseren Glauben? Ist es wichtig für das Evangelium? Weiß das jemand? Kann man sagen, ja, es ist schon wichtig, aber so viel dran denken müssen wir eigentlich nicht. Denken wir eigentlich nur an Ostern dran. Da denkt man halt da dran dann. Oder ist das ganz arg wichtig? Also auf einer Skala von 0 bis 10, von 1 bis 10, wie wichtig ist die Auferstehung dafür, dass wir Christen sind? 1, 10, minus 1, 12. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ist auch wichtig, dass wir vielleicht, wenn wir mal jemand von Jesus erzählen, kann ja mal passieren, dass wir das vielleicht auch mal sagen, dass es so wichtig ist dabei. Das ist schon wichtig. Auferstehung gab es nicht erst an Ostern. Ja? Zum Beispiel, denk mal darüber nach, was ist dem Abel passiert? Wer weiß, was dem Abel passiert ist? Der hat ein langes, glückliches Leben gehabt, gell? Abel? Nö. Der, so lange hat er nicht gelebt. Der ist gestorben. Sein Bruder war nicht sehr nett zu ihm und er hat ihn, weil er neidisch war, dass der Abel geglaubt hat und der andere hat nicht geglaubt, hat ihn bös gehauen und dann ist der gestorben, der Abel. Aber was hat Gott dann gemacht? War es dann fertig? Hatte Abel denn keine Nachkommen gehabt, keine Familie gehabt sozusagen? Ah, da gab es einen Ersatz, oder? Es gab einen Ersatz, der hieß sogar Ersatz. Sein Name war Ersatz, auf Hebräisch. Ja, der eine hieß Dampf, Dampfspraydose, und der andere hieß Ersatz für die Spraydose. So. Also der Seth, das war der Ersatz für den Abel. Das ist eine ganz frühe Form von der Verkündigung der Auferstehung. Allein die Namen schon. Die Erwachsenen, denkt mal, lasst mal auf euch wirken, ob das Sinn macht für euch. Lest mal das genau durch. Oder der Isaac. Was mit dem Isaac und dem Abraham gewesen? Hat das was mit der Auferstehung zu tun? Natürlich. Ja, natürlich, klar. Das heißt, Isaac kam quasi aus den Toten zu seinem Vater Abraham zurück. Aber der Isaac war doch gar nicht tot. Ne? Der war doch gar nicht tot. Ich lese mal im Hebräerbrief das. Ich lese das mal. Hebräer 11, Vers 17 lese ich. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Er hat ihn aber gar nicht wirklich ganz dargebracht. Aber er war so weit, er hätte es getan, das war klar. Die Bibel sagt, er hat ihn dargebracht. Das war so. Und er, Abraham, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt, benannt werden. Indem er dachte, das war's. Warum hat Abraham das gemacht? Warum war er willens, seinen lieben Isaak zu opfern für Gott? Ja, weil er gewusst hat, Gott kann aus den Toten auferwecken. Und weil er willens war, ihn wirklich zu opfern, hat er ihn auch in Gleichnis, sagt die Bibel jetzt, zurückbekommen aus den Toten. Das ist schon was Genaueres, gell? Jetzt sehen wir jetzt. Abraham war bereit, Isaak zu opfern, weil er wusste, dass Gott Auferstehung aus den Toten, das kann der, das kann Gott. Und er wusste vielleicht auch, dass nach dem Leben was kommt, was mit der Auferstehung zu tun hat. Das ist also schon ganz, ganz schön. So früh haben die das schon gewusst, dass es Auferstehung geben wird. Das war für Abraham so wichtig. Und wir lesen es in Hebräer 11, das heißt, das war für seinen Glauben wichtig. Okay? Glaube und Auferstehung, ganz wichtig. Was war mit David? Hat er gewusst, dass Jesus auferstehen würde? David, wer kennt David? Ja, also jetzt nicht hier jemand, der David heißt, sondern David im Alten Testament, der König David. Ja, kennt ihr auch, oder? König David? Ja, natürlich, klar. Also hier vorne mindestens ein Erwachsener kennt ihn sehr gut. Hat David gewusst, dass Jesus auferstehen wird? Dass der Messias auferstehen wird? Hat er das gewusst? Oh, sollen wir mal gucken? Sollen wir die Bibel aufmachen? Sollen wir mal schauen? Ich lese das mal. Ich sage, dass David sehr genau wusste, dass Jesus Christus wieder auferstehen würde. Ich lese mal in der Apostelgeschichte was. Schau mal, ne? Kapitel 2. 2, Vers 25. Denn David sagt über Jesus, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Und jetzt sagt David, deshalb freut sich mein Herz und meine Zunge hat gejubelt. Mein Fleisch, mein ganzer Körper wird in Hoffnung ruhen. Denn du, Gott, Vater, sagt er, du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Jetzt können wir sagen, ja, das ist halt ein Psalm. Aber es ist nicht nur ein Psalm. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens, du wirst nicht mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Und jetzt sagt er hier, Brüder, es sei erlaubt, in Freimütigkeit zu euch über diesen Psalm zu reden, über den Patriarchen David. Der spricht hier nicht von sich, der ist gestorben und begraben und sein Grab ist bis auf diesen Tag unter uns. Ganz klar, da war jemand anders gemeint in dem Psalm mit Auferstehung. Aber weil David nämlich ein Prophet war und wusste, dass Gott ihn mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er, der Christus, weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein, das von Jesus Fleisch, die Verwesung gesehen hat. Deswegen hat sich David gefreut. Das war für ihn wichtig. Der freut sich darüber, dass Gott das tun wird in der Zukunft. Das hatte David gewusst. Das hatte mit Davids Glauben an Gott und den kommenden Jesus, den Messias, zu tun. Jetzt springen wir noch ein bisschen weiter noch. Ein letztes noch. Wer kennt die Martha? Wer war die Martha? Kennst du die Martha? Ja? Wo hat die gewohnt? Die hat auch in der Nähe von Jerusalem gewohnt, gell? Ja. Hat die Geschwister gehabt? Ja. Wie haben die geheißen? Weiß das jemand? Geschwister von Maria? Maria und? Noch einen Bruder haben sie noch gehabt. Ja, sehr gut. Lazarus, genau. Die Martha, die wusste, dass ihr Bruder Lazarus am letzten Tag aller Dinge wieder auferstehen würde, lebendig werden würde. Warum war das wichtig? Der Lazarus war gestorben, gell? Der war gestorben, der war krank und er ist gestorben. Die Martha sagt in Johannes 11, 24, sagt sie, Martha spricht zu Jesus. Johannes 11, 24. Ich weiß, Jesus, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und wenn wir weiterlesen, dann wird noch ganz, ganz klar, was das für ihren Glauben bedeutet hat. Ich lese mal weiter. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung für deinen Bruder, für deine Schwester, für dich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er stirbt, wird er wieder leben. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Wir werden nie ganz tot sein. Wir werden immer leben. Und Martha spricht zu ihm, ja, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sagt, ja, glaubst du, dass wer an mich glaubt, niemals sterben wird? Kannst du das glauben? Und was sagt sie jetzt? Sie sagt, das ist ganz interessant jetzt hier für die Erwachsenen auch, sie sagt nicht, ja, ich glaube das, sondern sie sagt, ja, ich glaube, dass du der Christus bist. Das heißt, da drin steckt auch die Antwort, ja, ich glaube, dass du die Auferstehung bist. Ja, der Christus muss die Auferstehung sein. Das ist alles jetzt verknüpft, dadurch, dass sie das jetzt sagt. An das Evangelium glauben und an Jesus glauben, ist an seinen Tod für unsere Sünde glauben und an seine Auferstehung glauben. Martha hat es vorgemacht, wie der Glaube an Jesus mit dem Glauben an die Auferstehung verknüpft werden muss. Das hat sie vorgemacht. Glaube an Jesus ist Glaube an das, wer er ist, der Christus, an das und an das, was er verleihen kann. 1. Korinther 15. Und dann sind wir nämlich schon fertig. 1. Korinther 15, Vers 13. Ich habe noch eine schöne Folie, wo man das auch schön nochmal sieht. Ich habe so ein Bild. Mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Das vorletzte Bild von dem, die ich mitgebracht hatte. Das packt es schön zusammen. Wir haben diesen schönen Hügel mit dem Kreuz und natürlich auch noch das Grab, wo der Stein weg ist und die Herrlichkeit schon rausscheint. Ja. Und schön, passt ganz schön. 1. Korinther 15, Vers 13. Und damit schließe ich. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gäbe oder gibt, so ist auch Jesus Christus nicht auferweckt. Und schau, was Paulus sagt. Wenn Jesus nicht auferweckt wäre, so ist auch unsere Predigt inhaltslos. Und auch inhaltslos ist dann unser Glaube. Also, liebe Kinder, heute ist Ostern. Und liebe Erwachsene, für euch ist heute auch Ostern. Lasst uns alle heute ganz besonders froh sein und uns daran erinnern, warum das so toll ist, dass man viel Schokolade kriegt heute. Da werden wir nämlich im Herzen jetzt schon auferweckt sein können, bevor wir überhaupt sterben und dann wieder auferstehen. Es ist so schön, dass wir das wissen können und es ist ein großes Geschenk, dass wir das glauben können. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen für diesen schönen Ostersonntag. Ich danke dir dafür, dass wir alle zusammen sein konnten, dass auch die Kinder jetzt hier sind. Ich bitte dich um deinen Segen für diese Generation, für die nächste, dass dein Werk, dass deine Botschaft des Evangeliums in ganzer Fülle erhalten bleibt. Ich weiß, du wirst es tun, Herr, denn du möchtest, dass deine Gemeinde weitergeführt wird, bis du kommst, dass du sie heiligst und reinigst. Danke, dass wir Teil davon sein können und dass wir heute wieder viel anschauen durften, auch wenn es ein bisschen kurz war, aber doch vollgepackt mit dir, mit deinem Wort. Herr, du bist das Wort Gottes. Das ist dein Name. Wir danken dir für deine Liebe und all das, was du uns gereichst in der Auferstehung. Amen.